2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Tendel die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp über eine Stunde vorbei, also fast. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor-dem-Spiel-Ausgabe des Millerntons vor unserem Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel des 30. Spieltags der ersten Bundesliga findet am Sonntagabend, den 20.04. um 19.30 Uhr bei unserem Millerntor statt. Es empfängt dabei der Tabellen-15. den Tabellen-2. Das Hinspiel beider Mannschaften in Leverkusen fand am 2. November statt und endete mit einem 2:1-Sieg für die Werkself durch die Tore von Wirtz und Tah auf Bayer-Seite und Gilavogi für den magischen FCSP. Mein Name ist Kasche und bei Blutgrätsche, bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. So ein Quatsch auch. Bevor sich unser heutiger Gast vorstellt, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Bisher gab es 23 Duelle in beiden Bundesligen und im Pokal. Da ist Ausgeglichenheit Trumpf. Wir gewannen 8-mal, spielten 7-mal unentschieden und verloren 8 Begegnungen. Der letzte Sieg in der Bundesliga datiert allerdings von 1996. Aber es gab trotzdem nach der Jahrtausendwende doch nochmal einen Grund für die Braun-Weißen zu jubeln. Und zwar 2007 im DFB-Pokal und das dann auch gleichzeitig der letzte Heimsieg gegen die Werkself. So, genug Statistik für den Moment. Kommen wir nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sie ist zum ersten Mal bei uns im Millerntor zu Gast und wir freuen uns daher, auch eine neue Stimme begrüßen zu dürfen. Für die Hörerin stellt sie sich gerne kurz vor mit den drei klassischen Fragen, die wir hier immer vorbereitet haben, ganz professionell, wie wir sind. Wer bist du, wie bist du zu Bayer 04 Leverkusen gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hallo zusammen. Danke erstmal für die Einladung. Ich bin Lara. Ich bin 26 Jahre alt und ich komme tatsächlich aus Leverkusen. Uns gibt es. bin sogar gebürtige Leverkusenerin, also bin mein ganzes Leben hier und bin damals zu Bayer 04 durch meinen Opa tatsächlich gekommen. Der hat mich, muss ich jetzt überlegen, mit 10, 11, 12 irgendwo in dem Rahmen das erste Mal mit ins Stadion genommen. Der war selber riesiger Bayern 04-Fan und es war damals gegen Bremen, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr welches Jahr, es war im April irgendwann, also jetzt ist irgendwann wahrscheinlich Jubiläum und ja, bin dann irgendwie auch hängen geblieben, bin selber auch sportlich lange in Leverkusen aktiv gewesen, bin es immer noch. Zwar nicht beim Bayer Fußball, aber beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Und ja, habe jetzt seit auch schon sehr langer Zeit mit meiner Schwester zusammen eine Dauerkarte und fahre so viel es geht auswärts. Also ich komme auch nach Hamburg am Sonntag jetzt, worauf ich mich sehr freue, auch wenn Ostersonntag echt ein blödes Datum ist, aber was man dann halt alles so macht. Und ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit Bayer Leverkusen, indem ich, wie ihr oder wie jetzt hier, ganz viel darüber quatsche, und zwar im BayPod. Das ist ein Podcast von Fans von Bayer 04 Leverkusen für Fans. Da rede ich zusammen mit Nils und Kevin ganz viel über ja unsere Tops, Flops und die Learnings, immer von so 3 bis 4 Spielen. Also wir senden so regelmäßig, unregelmäßig, würde ich sagen. Seit dieser Saison auch in dieser Dreierkonstellation. Und das macht immer super viel Spaß. Wie gesagt, alle 3 bis 4 Spiele. Wir müssen jetzt demnächst auch aufnehmen. Also da kommt jetzt auch bald eine neue Folge. Vielleicht warten wir jetzt das Spiel am Sonntag noch ab. Aber ja, das ist so erstmal das Grobe zu mir. Und ansonsten, ja, ich bin auch sehr aktiv auf Social Media. Blue Sky, X-Star, schreibe ich regelmäßig meine Meinung zu irgendwelchen Spielen und habe da, ja, also ich rede einfach unfassbar viel über diesen Verein, über Fußball allgemein und dann irgendwann, ja, kann man es auch einfach aufnehmen, ne?
Das ist richtig, das ging uns allen irgendwie so. schön, dass du bei uns bist, Lara. Deinen Blue Sky-Account verlinken wir natürlich auch im Blogbeitrag, da könnt ihr, in den Shownotes könnt ihr Larifari, sehr gerne folgen. sag mal, wie lange gibt es diesen Podcast jetzt schon? Der ist jetzt auch nicht so jung.
Nee, den gibt es tatsächlich schon seit 2020. Der wurde damals von Nils, der ja heute noch dabei ist, und seinem Kumpel Sebi gegründet. Und die haben dann das erstmal, also das war so während der Corona-Zeit ungefähr, und die haben das dann erstmal zu zweit gemacht. Und beim Sebi hat sich dann beruflich das so ein bisschen die Situation verändert, dass es dann nicht mehr zeitlich auch gepasst hat, den Podcast zu machen. Und der Nils hat dann erstmal alleine weitergemacht und hat sich immer einen Gast gesucht. Und es war immer jemand anderes, auch die Vanessa, meine ich, die war ja letztes, also vor dem Heimspiel bei uns, quasi hier bei euch.
Genau.
Und da bin ich dann irgendwie auch dazu gekommen und der Kevin dann auch. Und dann haben wir uns irgendwie in dieser Dreierkonstellation, haben wir dann auch eine oder zwei Folgen aufgenommen. Ich glaube, irgendwie die Hinrundenanalyse der letzten Saison und dann auch die Rückrundenanalyse. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, das waren die zwei Folgen, die wir zu dritt aufgenommen haben und haben dann gemerkt, dass das eigentlich super gut funktioniert und auch super viel Spaß gemacht hat zu dritt und haben dann das ganze Konzept noch mal ein bisschen überarbeitet, weil vorher haben wir halt wirklich immer jedes einzelne Spiel so durchgekaut und uns auch viel wiederholt. Man sieht ja die gleichen Spiele, merkt die ähnlichen Sachen an und deswegen haben wir das jetzt so ein bisschen verkürzt, dass wir wirklich trotzdem auch immer super viel über einzelne Spiele reden, aber wir versuchen das immer mit so den Tops und Flops, ja, dem einen Rahmen zu geben und am Ende auch die Learnings. Und dann gucken wir, okay, hat es sich jetzt geändert seit der letzten Folge? Was ist da passiert? Und ja, halten so immer so einen aktuellen Blick auf den Verein, auf die einzelnen Spiele und auch Spieler. Da gibt's ja bei uns auch immer mal wieder ein bisschen Diskussion. Und das ist jetzt so ein bisschen das Konzept, mit dem wir seit dieser Saison fahren. Und es funktioniert auch ganz gut. Das macht Spaß, weil das auch nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel so auf die Spiele nimmt und man sich das Ganze so ein bisschen, ja, aus so einer oberen Perspektive anschaut, wenn man das so sagen kann. Weil meistens hat man ja so Sachen, die ziehen sich durch mehrere Spiele so durch, ne? Also wenn dann irgendwelche Fehler mehrfach auftreten oder jetzt bei uns die letzten Spiele, da waren auch einige Sachen, wo ich mir dachte, ach, das hatten wir doch letztes Spiel genauso. Ich dachte, das haben wir gelernt. Und dann ist es auch nochmal so eine ganz interessante Diskussionsgrundlage. Und auch wenn man sich dann mal vielleicht nicht einer Meinung ist, dann ist es immer eine super coole Diskussion mit den Jungs. Und das macht, wie gesagt, einfach super viel Spaß.
Habt ihr da so verteilte Rollen? Ist der eine mehr der Taktik-Nerd, der andere mehr so der so durch die, der sich mehr um das Drumherum, um Choreo, Gesänge, Stimmung kümmert und der andere, der quasi so ein bisschen den gesamten Blick hat? Oder seid ihr alle drei einfach fußballinteressierte Menschen, die gerne über den schönsten Sport der Welt quatschen?
Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Also der Kevin, der moderiert das meistens so ein bisschen durch, dass wir uns nicht komplett in unseren Diskussionen verlieren. Aber ansonsten haben wir jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, Person A ist jetzt nur für die oder hauptsächlich für die Taktik zuständig, sondern das greifen wir dann auf, wenn wir es auffällig fanden, eben in diesen Kategorien. Und dann diskutieren wir da auch alle drüber. Und das ist auch eine coole Sache, weil jeder hat ja dann doch so seine Steckenpferde, wo man so am meisten drauf schaut. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin so ein super sensibler Mensch und gucke dann einfach drauf, auf dieses ganze Emotionale drumherum und habe regelmäßig Ausraster, wenn wir wieder kurze Ecken ganz viel spielen oder so. Und das ist so mein Steckenpferd. Und dann hat der Kevin sein eigenes und der Nils sein eigenes. Und dann hat man vielleicht so seine Spezialisierung, aber es ist jetzt nichts Festgelegtes in dem Sinne, wie du das jetzt meintest. Sondern wir reden einfach alle über alles.
Okay. Aber quasi mit einem Moderator, der das Ganze, der die Fäden so ein bisschen zusammenhält, der die richtigen Fragen stellt, damit ihr alle quasi euren Senf dazugeben könnt.
Genau, ja, das trifft's.
Sehr schön. Relativ erfolgreich, sagtet ihr auch mit den Hörerzahlen. Apropos Erfolg, wird ja auch häufig unterschiedlich bemessen. Das ist jetzt eine perfekte Überleitung, listen and learn. Bei uns ist das Erreichen der Liga ja, ersten Liga schon ein mega Erfolg, bei euch der Gewinn des Doubles letzten Jahres. Aber erfolgreiche Vereine haben ja oft ähnliche Probleme. Bei uns wie bei euch ist es ja ziemlich schwierig, an Tickets zu kommen. In der Folge vor dem Hinspiel hat die eingangs schon erwähnte Vanessa uns damals ja schon wenig darüber berichtet, wie schwierig es ist, ein Ticket zu bekommen. Hat sich daran jetzt eigentlich bei euch mittlerweile was getan? Weil ich meine, es wird ja jetzt zur neuen Saison langsam Zeit, jetzt auch über die Ticketvergabe für die kommende Saison zu sprechen.
Ja, also man muss schon sagen, dass der Verein Bayer Leverkusen, also natürlich hat man immer groß geträumt, aber zwischen Träumen und Realisierung liegt ja auch immer noch mal ein Unterschied. Und was man im letzten Jahr gemerkt hat, ist, dass die Kapazitäten für die Menge an Nachrichten, die dann plötzlich reingekommen sind, und das ist ja nicht nur, weil plötzlich Hinz und Kunst Tickets wollen, sondern das merkt ja auch gerade der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld, wenn es um die Vergabe von DFB-Pokalfinal-Tickets geht, dass das, egal wie man es macht, ist es halt am Ende unbefriedigend, weil es einfach nur eine bestimmte Anzahl an Tickets gibt. Und da hatten wir durchaus im letzten Jahr auch unsere Probleme. Das regelt sich jetzt immer mehr. Ich glaube, Bayer Leverkusen findet da gerade so das System. Aber die mussten ja auch erstmal darauf reagieren, dass plötzlich von, weiß ich nicht, 1.000 E-Mails in der Woche plötzlich 10.000 E-Mails in der Woche kamen, weil dann noch eine Frage war und hier und da und tralala. Und das war auf jeden Fall ein Problem, weil, wie gesagt, dieser Verein einfach für diese Menge gar nicht die Kapazitäten hatte, also die Leute nicht parat hatte.
Aber macht ihr das im Austausch mit der Fanszene zusammen, so dass die Vergabe zumindest auch ein bisschen gesteuert ist? Oder kann da jeder, oder wie läuft das bei euch?
Also wir haben erstmal den Kurvenrat, da gibt es verschiedene Arbeitskreise und die haben auch dieses Thema jetzt letztens erst kommuniziert, dass es da um Besserung geht. Und bei uns ist es, ich glaube, das haben ganz viele Vereine mittlerweile, diese Warteschlange, diese virtuelle, wenn man Tickets kaufen möchte. Habt ihr die auch?
Oh, wie nervig.
Genau, und bei uns?
Ich hab ein Ticket gegen Frankfurt gekriegt. Das, ich weiß aber, dass ich das nicht deshalb gekriegt habe, weil ich in der Warteschlange war, weil ich hab's, das habe ich nur, weil eine Bekannte zwei Tickets gekauft hat. Deshalb hat sie eins für mich mitgekauft, aber weil ich bin nicht reingekommen. Das ist so nervig. Boah, ey.
Genau, und das hatten wir letztes Jahr auch ganz viel, weil diese Warteschlange, da konnte sich jeder hinzuschalten. Und dann hatten wir teilweise 100.000 Leute und Geräte, weil die Bots waren dann ja drin. Und dann meldet man sich ja vielleicht mit Handy, Tablet und Laptop noch gleichzeitig an und weiß ich nicht was. Und das war ja auch nicht so die Top-Lösung. Und mittlerweile ist es so, dass man, also zumindest war das so kommuniziert, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wieder weg ist oder nicht, aber in der Theorie soll es so sein, dass man sich vorher verifizieren muss. Und es gibt jetzt so wie so Stufen, dass du freigeschaltet wirst, ein Ticket zu kaufen, je nachdem, wie lange du Clubmitglied bist. Also wenn du, keine Ahnung, vor dem 31.06.2024 Clubmitglied warst, darfst du früher als die, die jetzt am 31.06.2025, oder der ist ja noch gar nicht, aber ne, ihr versteht, was ich meine. Und da kann man sich dann quasi verifizieren. Und wenn man dann berechtigt ist, ein Ticket zu kaufen, dann kommt man erst in die Warteschlange. Ob das jetzt, also ich glaube, es ist so die fairste Lösung, aber so richtig zufriedenstellend ist es ja auch nicht. Vor allem, es gibt ja Stadien, wo es einfach nicht so viele Auswärtstickets gibt. Also ich weiß noch, jetzt St. Pauli war richtiger Krampf, Tickets zu kriegen. Kiel war ein Krampf, weil da einfach die Stadienkapazität ja auch nur
so wie bei euch auch, ne?
Ja, begrenzt. Genau. Ne? Also begrenzt ist und dann können da halt nur 1.000 Auswärtsfans sein. Ja, schade. Dann sind die Tickets aber auch ganz schnell weg, ne? Wenn dann vorher noch die Fanclubs und alles drankommt. Das ist schon schwierig. Und wir haben jetzt auch das erste Mal seit immer eine Warteliste für Dauerkarten, wo auch unfassbar viele Menschen drauf sind mittlerweile. Was, wie gesagt, jetzt einfach, also ja, man sagt uns dann immer nach, ganz viele Erfolgsfans, aber ich glaube, ganz viele Leute, die vielleicht nicht aus dem Umkreis Leverkusen kamen, die konnten halt vorher immer Tickets so holen. Egal, also auch wenn die schon lange Fans waren und jetzt müssen sie plötzlich eine Dauerkarte haben, weil einfach ganz viele Leute jetzt ins Stadion wollen. Wie gesagt, vorher war es vielleicht nicht immer ausverkauft, aber dann doch öfter, als man das vielleicht im Internet nachliest. Aber wenn man sich da früh genug um Tickets bemüht hat, hat man die eigentlich bekommen. Und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Also ich bin sehr dankbar um meine Dauerkarte, ehrlicherweise.
Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Wir haben ja diese Dauerkartenproblematik auch schon sehr lange. Kommt natürlich dann bei uns halt auch schon immer wieder dieser Faktor Überalterung der Fanszene. Du musst mehr junge Menschen auch wieder ins Stadion bringen. Und viele Menschen nutzen ja ihre Dauerkarten. Einige Menschen nutzen ihre Dauerkarten ja auch nicht so, wie sie genutzt werden sollten. Das wird der Verein ja kontrolliert. Das sanktioniert jetzt unser Verein auch ein bisschen, glaube ich. Mhm. Aber dazu wird es bestimmt sicherlich noch ein paar Artikel geben. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millerton VDS NDS Team bei unserem Podcast. Geschenke, 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 Geburtstage, Namenstage, Hochzeiten und so weiter. Es gibt so viele Gelegenheiten, das Entdecker-Geschenkpaket euren Freunden und Lieben zu schenken, denn dann können die sich mal durch das komplette Kehrwieder-Portfolio durchprobieren. Und das Ganze kommt auch noch in einer maßgeschneiderten Geschenkverpackung. Jubel! In dem Entdecker-Geschenk findet ihr drei der leckeren Tropfen aus Hopfen und damit eine perfekte Möglichkeit zum Kennenlernen der kreativen Biere. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Kehrwieder Entdeckergeschenk findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Lass uns mal bitte jetzt zum Sportlichen kommen. So langsam Richtung Sportlich. Mhm. Lassen wir mal die Ticketsachen beiseite. Ich würde gerne mal über den bisherigen Verlauf in der Rückrunde sprechen. Ihr habt in der ganzen Saison erst zwei Spiele in der Liga verloren. Eins in der Hinrunde gegen den Brauseklub und in der Rückrunde gegen Werder.
Yep.
Also trotz Ausscheiden im Pokal, unglücklich wegen trockenen Rasen und Champions League, weil der Gegner einfach besser war oder Bayern hieß. Woher kommt eure verdammte Kontinuität?
Das ist eine gute Frage, weil wir das, bis vor ein paar Jahren waren wir auch nicht so, konnten das nicht so abrufen, was man kann. Ich muss erstmal direkt am Anfang sagen, eine Saison wie die im letzten Jahr, also das war hoffentlich
unfassbar.
War hoffentlich sehr vielen Leuten klar, dass das nicht 1:1 so wiederholt werden kann. Trotzdem ist es ja jetzt aktuell die zweitbeste Bundesliga-Saison in unserer Vereinsgeschichte. Also es ist immer noch eine sehr, sehr gute Saison, auch wenn das vielleicht gerade bei einigen nicht so wirkt. Aber ich weiß nicht, woher diese...
Wie gesagt, zwei Niederlagen, Niederlagen und nur drei Siege weniger als in der letzten, als Bayern München jetzt gerade in der aktuellen Saison. Also
richtig.
Ist jetzt nicht so, dass hier so unter ferner Liefen läuft.
Nee, auf gar keinen Fall. Das will ich damit auch gar nicht sagen. Ich glaube, was einfach durch die letzte Saison auch gekommen ist, auch wenn es diese Saison bei manchen Spielern vielleicht nicht mehr so da ist, ist diese Gier und dieses, also früher hat man ja immer so von Wohlfühloase geredet hier, wo es dann hieß, ein bisschen Champions League ist so das Maximalziel und wenn man dann gemerkt hat, das wird diese Saison eng, Europa League ist ja auch okay.
Und das kennen wir aber.
Ja, genau. Also und Xavi
nicht mit der Champions League und Europa League, aber Wohlfühloase war das hier auch lange bei uns.
Ja, und da, also wenn man die ganze Zeit in so einem Setting ist, dann ist es halt schwierig auch zu wachsen. Und ich glaube, Xabi Alonso ist einfach ein Typ, der diese Siegermentalität in den Verein gebracht hat und auch auf eine Art und Weise, wie die vielleicht vorher nicht da war. Und dann hatten wir halt auch noch das Glück, in Anführungszeichen, dass dann einige Neuverpflichtungen, ganz vorne mit dabei auf jeden Fall auch Granit Xhaka, dieses Mindset auch auf den Platz bringen konnten und auch in der Lage sind, ihre Mitspieler zu motivieren. Und wenn man dann noch so ein paar Einzelspieler hat, die wirklich eine Mannschaft nochmal auf ein anderes Level heben können, in dem Fall jetzt Florian Wirtz, von dem wir vielleicht ein bisschen zu abhängig sind, macht das mit einem Verein wie Leverkusen ganz viel. Und also ich finde auch Spieler, die auch lange hier sind, ein Jonathan Tah, der ist ja seit gefühlt 100 Jahren spielt er hier, die haben sich auch nochmal weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist dieses nochmal mehr aus seinem eigenen Potenzial holen als Spieler, was dann auch diese Motivation gebracht hat und dieses, wir hatten ja letzte Saison dieses Leverkusen-Phänomen, dieses, das Spiel ist vorbei, wenn der Schiedsrichter das Spiel abpfeift und nicht fünf Minuten vorher. Und dieser Wille und Drang und ja, diese Gier danach, das hat, glaube ich, nochmal stark was hervorgehoben. Und in dieser Saison ist es natürlich so, dass es immer noch da ist und das sieht man dann auch vereinzelt, wie jetzt gegen Heidenheim, wo man, ja, also wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht unbedingt verdient gewonnen hat, aber man ist halt die extra Mile so ein bisschen gegangen, ne, bis zum letzten bisschen. Und ich finde, in der Saison merkt man schon, dass einige Spieler auch überspielt sind, ne, in der Sommerpause, die EM, wenig Pausen, dann auch mit den Verletzten, dass man nicht mehr so rotieren konnte. Und da ist es, wie gesagt, zwischendurch noch da und manchmal rutscht so ein bisschen weg, wie jetzt auch gegen Union, wo dann vielleicht so das letzte Körnchen, dieser letzte Wille fehlt. Aber im Großen und Ganzen ist das vollkommen fein. Und ich finde, wenn man da steht und sagt, okay, wir haben jetzt in der Rückrunde oder auch in der Hinrunde im Herbst ja ein paar Punkte liegen lassen, gegen Bochum, gegen Kiel, wie gesagt, gegen Leipzig zweimal, wo ich mir denke, eigentlich mindestens eins davon hätte man gewinnen können. Und auch das Rückrundenspiel gegen die Bayern war jetzt keine schlechte Leistung, da hätte man sich auch belohnen können. Ist natürlich viel hätte, wenn und aber. Aber wenn man da die Punkte geholt hätte, dann wäre man ja auch wieder super nah dran. Und deswegen, also ich persönlich bin bis auf den DFB
zufrieden. Entschuldigung, ihr seid ja nah dran, ne?
Ja, total.
Mit 6 Punkten. Das ist ja nicht weit entfernt. Ne? Ich meine, es ist nicht ganz super nah dran, aber so wie realistisch ist denn dann so eine Titelverteidigung noch? Was denkst du, jetzt sind noch 5 Spieltage? Am Wochenende verliert er.
Also, ich finde, solange es rechnerisch noch möglich ist, würde ich daran glauben. Aber ich bin ja auch realistisch. Und es ist so noch 5 Spiele und 6 Punkte. Das muss man halt auch erstmal aufholen. Aber ich glaube, ein ganz großer Faktor wird das Thema Champions League sein. Wenn die Bayern, die spielen ja jetzt gleich gegen Inter, wenn die da weiterkommen sollten. Und ich finde, das hast du jetzt auch am Wochenende gemerkt, dass diese Champions League-Spiele, dass die Ligaspiele zwischen den Champions League-Spielen, die sind nicht so gut. Also das war ja auch das Spiel gegen Bochum, was sie dann ja verloren haben, wo wir ärgerlicherweise gegen Bremen verloren haben an dem gleichen Spieltag. Aber weil der Fokus in München auch stark auf der Champions League sieht, weil eben das Finale bei denen ja zu Hause ist. Das heißt, ich glaube, die Chance ist größer, wenn die Bayern lange in der Champions League bleiben. Aber wie gesagt, also uns Leverkusen wird ja auch seit der letzten Saison so ein bisschen nachgesagt, dass wir arrogant geworden sind. Ich gehe einfach mit so einer so gesunden Portion Optimismus daran. Aber ich weiß auch, dass das super schwierig wird, ne? Und ich finde halt, man muss jetzt so seine eigenen Punkte holen. Und den Rest hat man sowieso nicht in der eigenen Hand, ne? Also, das sind alle anderen Mannschaften, gegen die man spielt, die haben ja auch noch ein Ziel. Ob es jetzt, wie jetzt gegen Heidenheim und Union das Thema Klassenerhalt ist und sich da Luft verschaffen. Mainz am letzten Spieltag, die wollen wahrscheinlich europäisch spielen, wenn Champions League noch möglich ist, wollen die das. Wir spielen noch gegen Dortmund, die ja auch noch ein paar Pünktchen aufholen müssen. Also das ist halt, sind viele Duelle, wo es um viel geht für beide Mannschaften. Und ich glaube, da muss man dann einfach auch gucken, was möglich ist. Und was halt einfach in der Rückrunde super ärgerlich war, ist dieses Bielefeld-Spiel. Und das lag nicht am Platz, dass man da rausgeflogen ist. auch wenn du das jetzt gerade, also ne, ich weiß, wie die Aussage gemeint war. Und ich glaube auch, für Bielefeld ist es natürlich in Berlin dann noch mal ein bisschen schwieriger. Es ist nicht auf der Alm. Und der Platz wird halt eine andere Qualität haben als jetzt bei denen. Aber da bist du einfach hundertprozentig verdient rausgeflogen. Muss man halt ganz klar so sagen.
Ich habe mir das Spiel auch, ich habe das Spiel ja auch angeguckt. Und ich muss sagen, ja, hast du vollkommen recht. Euch ist nicht viel eingefallen in dem Moment. Ist das auch ein bisschen was, was sich zum Spielstil der letzten Saison verändert hat? Was dieses Tim hatte damals im Vorbericht ja über den Schabi-Ball geschrieben, ne? So diese vertikale Spielaufbau zum Locken des Gegners. Bielefeld hat sich überhaupt nicht locken lassen.
Nee, überhaupt nicht.
Genau. Ihr habt auch immer das, ihr habt immer versucht, den Spiel im Spielaufbau, den Ball nach rechts oder links zu verlagern und irgendwann in die Tiefe zu gehen. Auch das hat, dann sind sie einfach nicht mitgegangen. Zeigt das, dass sich Mannschaften, egal wer auf dem Profi-Level, also sei es, ist ja egal, was jetzt dritte Liga ist oder zweite oder erste Liga ist, zeigt das einfach, dass sich Mannschaften jetzt auf Schabis Spielart eingelegt haben? Oder du hast es ja eben schon eingangs erwähnt, diese Abhängigkeit von Florian Wirtz, wenn er nicht dabei ist, dass es an Lösungsoptionen mangelt durch einen Spieler, der quasi Menschen oder Gegner bindet und Räume schafft.
Ja, also ich glaube, was so ein bisschen, also traditionell tut sich Leverkusen gegen Gegner, die wie Union Berlin, wie Heidenheim und wie auch Bielefeld spielen, schwer. Also wir mögen mehr Gegner, die mitspielen aktiv.
Super für uns.
Ja, habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Weil man da einfach auch ganz anders spielen kann tatsächlich. Weil was Leverkusen ja so gut gemacht hat und was sie eigentlich auch immer noch gut können, ist halt wirklich dieses Kurzpassspiel. Ne? Diese kurzen, schnellen Pässe, meistens in so einer Dreiecks- oder Rautenformation, wo man einfach den Gegner auch super viel laufen lässt. Deswegen manche Gegner auch schnell platt waren und gegen Ende des Spiels dann einfach also körperlich nicht mehr konnten, weswegen ja auch diese vielen Last-Minute-Tore funktioniert haben. Und Bielefeld ist da halt ein schönes Beispiel für. Die haben halt gesehen, okay, was ist die Schwäche? Die Schwäche von Leverkusen, muss man ganz klar sagen, hohe Bälle zu verteidigen. Ich weiß nicht, wieso, aber das funktioniert überhaupt nicht. Und was ich super auffällig fand, war, dass gefühlt wurden die Bälle mehr mit dem Kopf gespielt als mit dem Fuß. Das heißt, die wurden gar nicht kontrolliert angenommen und dann ein anständiger Spielaufbau über eben diese Formation, die ich angesprochen habe, sondern das war einfach blind hoch, also so nach dem Motto, hoch und weit bringt Sicherheit, weißt du, so schön über den Kopf und dann hat ihn aber keiner kontrolliert und dann stand da wieder ein Bielefeld dazwischen und da dann den Zugriff zu finden, das hat halt nicht funktioniert. Und was uns auch schwerfällt, ist, wenn Mannschaften tief verteidigen, was ja auch diese Kategorie von Mannschaften ist, da fehlt uns manchmal so dieser letzte Punch. Also gegen Union fand ich es auch wieder sehr exemplarisch. So im letzten Angriffsdrittel, die Pässe waren ungenau oder da stand dann keiner oder man wollte so ein bisschen in Schönheit sterben, nenne ich das immer, wenn man den Ball so ins Tor reintragen möchte. Anstatt dass man dann einfach mal drauf, also nicht blind drauf schießt, aber anstatt einfach mal drauf zu schießen. Und gerade so ein Boniface, der ja so ein sehr bulliger Stürmertyp ist, der sich dann auch mal so durchsetzen kann gegen zwei, drei Spieler und auch mit Körperlichkeit ja zu überzeugen weiß, das wird mir dann zu wenig genutzt. Und das war halt gegen Bielefeld, wie gesagt, sehr, sehr exemplarisch. Aber jetzt auch gegen Heidenheim, das war jetzt nicht unbedingt besser, nur weil man am Ende gewonnen hat, ne? Muss man auch ehrlicherweise sagen. Und was Florian Wirtz angeht, was ihn halt ja so besonders macht, ist, dass er ja nicht nur viel Kreativität reinbringt, sondern der macht ja auch aktiv seine Mitspieler besser. Also der spielt ja Pässe, der kann ein Spiel analysieren und weiß, wo der Ball ist, 5 Schritte, bevor der Ball überhaupt in die Nähe von da kommt. Und zieht dadurch, dass man natürlich weiß, dass er ja auch gut ist, zieht er auch noch Gegenspieler. Und deswegen, ich bin mal gespannt, ob er startet jetzt am Sonntag. Der ist ja jetzt aus seiner Verletzung, die er sich gegen Bremen zugezogen hat, war er jetzt ungefähr einen Monat raus. Und hat er jetzt gegen Union, ich weiß nicht, 20 Minuten waren das, die er gespielt hat.
Ja, 15, 20 Minuten.
Ja, also nicht viel. Deswegen weiß ich nicht, ob er startet. Wobei ich ihn schon so einschätze, dass wenn es geht, dass er auch auf jeden Fall starten wird. Aber würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Kann auch sein, dass er erst zur Halbzeit reinkommt. Aber also ich glaube, er muss dann auch wieder so reinfinden nach der Verletzung. Und es wurde ja bevor er sich verletzt hat, tatsächlich auch immer super viel angesprochen, weil er halt auch viel gefoult wurde. Da muss man auch mal gucken, also wie er das wieder gespielt wird.
Okay, jetzt rutschen wir jetzt schon langsam Richtung Spieltag. Dann gehen wir auch einfach mal rein in den Spieltag. Stadion wird bei uns ausverkauft sein. Mhm. Flutlicht wird auch an sein, auch wenn es erst halb acht ist. Wird ein intensiver Sonntagabend werden. Mhm. Auf unserer Seite werden nicht dabei sein die Langzeitverletzten Sascha Burchert, Carol Metz, James Sands und Simon Zoller. Dienstagnachmittag Hiobs Botschaft, Jackson Irvine fällt erstmal vorerst aus. Dann Noah Weishaupt, aktuell krankheitsbedingt. Es wurde auch noch erklärt, dass Elias Saad mit Knieproblemen gerade zu kämpfen hat und Johannes Eggestein umgeknickt ist. Bei den letzten beiden Spielern wird die Entwicklung in dieser Woche beobachtet. Ich hoffe mal, dass Noah Weishaupt das auch noch innerhalb der Woche abkriegt. Dass es da auch besser wird. Wie sieht es denn bei euch im Kader aus? Hermoso, Terrier und Belossian fallen ja bis Saisonende aus. Gibt es da noch weitere verletzte oder gesperrte Spieler?
Ich meine, sonst hält es sich im Grenzen. Also es kommen gerade ganz viele Leute wieder, tatsächlich.
Super!
Ja, wobei, also wie gesagt, ich weiß halt dann nicht, ob die direkt volle Kapelle spielen. Viele sind ja auch gerade in so einem kleinen. Also das meinte ich ja vorhin, dass man da auch einfach merkt, dass es teilweise überspielt ist. Aber also ich habe gerade noch mal reingeguckt. Ich habe jetzt noch nichts gehört. Ich glaube, im Training hat sich jetzt hoffentlich keiner verletzt. Alle Erkältungen sollten auskuriert sein. Das hatten wir ja auch in der Saison ein paar Mal, dass da Spieler gefehlt haben. Deswegen, ich glaube, wir fahren wirklich mit mehr oder weniger voller Kapelle dahin. Also zu euch. Ja. aber wer dann am Ende spielt, muss man mal schauen. Also gerade so die Stürmerposition ist halt bei uns immer so eine Frage.
Aber dann lass uns trotzdem mal ein bisschen in die Glaskugel gucken für Sonntagabend. Wie werdet ihr denn wohl auflaufen?
Also ich vermute, dass also bei uns hat sich eine Dreierkette etabliert. Wir spielen gegen Bayern, Dortmund, also wirklich so diese Champions-League-Top-Mannschaften spielen wir meistens mit einer Viererkette. Das wurde ja auch sehr viel diskutiert, als wir gegen Bayern gespielt haben. Deswegen vermute ich mal die Dreierkette. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Richtung 3-4-2-1 gehen. Das ist sowas, was wir jetzt relativ häufig so gespielt haben. Vorne dann quasi ein Stürmer, Patrick Schick, Victor Boniface. Das ist immer so eine Frage bei uns, sind halt zwei grundverschiedene Spieler. Mit Victor Boniface, wie ich vorhin schon meinte, jemand, der sehr körperlich ist, sehr so bullig ist und sich dann auch schön da immer durchtanken kann. Patrick Schick ist halt mehr so ein klassischer Strafraumstürmer. Deswegen mal gucken. Ich kann mir halt vorstellen, dass, also ich persönlich würde, glaube ich, Boniface aufstellen, einfach weil ich vermute, dass ihr sehr dann doch defensiv spielen werdet oder eher defensiv agieren werdet. Und da ist dann so ein Boniface wahrscheinlich die bessere Option, würde ich persönlich denken. Dann spielen wir oft so, dass wir zwei hängende Spitzen haben. Das ist, wenn Wirtz startet, wird es hoffentlich Wirtz sein. Und dann vielleicht Heller oder Adli. Adli gefällt mir gerade ganz gut. Der hat das die letzten Wochen in meinen Augen nicht schlecht gemacht. Der bringt nochmal so eine Wuseligkeit rein. Der ist halt auch schnell. Nicht ganz so schnell wie Frimpong, aber ein bisschen abschlussstärker. Frimpong, Grimaldo natürlich wieder über außen. Und dann Chaka und Palacios und oder Garcia. Und in Verteidigung muss man mal gucken, wer fit ist. Also ich denke mal, Tah wird spielen. Tabsoba kommt ja auch relativ frisch, meine ich, aus einer Verletzung. Das heißt, ob es da reicht, weiß ich nicht. Ich hoffe auf Hinkapie. Der macht das herausragend gut die letzten Wochen. Und ohne Wirtz wird es wahrscheinlich auf ein 3-5-2 vielleicht hinauslaufen. Aber das ist so das, was ich mir so vorstellen kann. Das ist halt analog, wie wir letzte Saison gespielt haben, weil das einfach, also das ist das, was ich meinte, das bringt halt so diese Stärken, die ein Florian Wirtz halt hat. Das ist halt so ein bisschen so ein System, was um ihn herum gebaut ist. Wie gesagt, ob das so smart ist mit dem Thema Abhängigkeit, ist dann die andere Frage. Aber er kann sich halt in diesen Halbräumen zwischen den Ketten bewegen, kann dann die Pässe spielen, kann selber nach vorne gehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Wahl jetzt für Sonntag.
Okay. Was macht dich denn sicher, dass ihr gewinnt? Also außer dass also wenn jetzt, oder wie User Kommandante auf Flusskreis anmerkte, wenn wir den Rasen nicht bewässern, reicht das schon, um was gegen euch mitzunehmen?
Also ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber ich, wie gesagt, ich bin da, also ich glaube dran, aber ich bin auch ein bisschen vorsichtig, weil ich die letzten Spiele gesehen habe und unsere Schwächen da schon stark hervorgekommen sind. Ich hoffe einfach, dass dieser...
Und die wären?
Das, was ich vorhin meinte, dieses letzte bisschen vorm Tor, dass man da nicht in zwingend genug ist.
Nicht die Konsequenz.
Ja, genau. Okay. Also nicht zwingend genug ist und dann ja unkonzentriert, unaufmerksam im letzten Pass ist. Ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll. Also das ist wirklich gerade so ein Hauptding, was ich sehen würde. Mhm. Und halt dieses Verteidigen von hohen Bällen. Also hohe Bälle könnte eine Taktik sein, die ihr da ranbringen könntet, also quasi in nach vorne Richtung Tor von Lukas Radetzky. Aber ich hoffe, dass A, diese Situation, dass man immer noch an den Bayern dran ist, man hat jetzt nicht mehr diese Dreifach- bzw. Doppelbelastung und da dann die Motivation hat, okay, wir werfen einfach mal alles rein und gucken, wo die Reise hingeht, dass das die Motivation ist, mit der man rangeht und dann vielleicht auch dieses okay, wir haben jetzt wieder einen Wirtz dabei. Wir haben wieder, bis auf die wirklich Langzeitverletzten, viele Leute, die jetzt auch im Zuge der Saison ihre Probleme hatten und irgendwelche Verletzungen, Krankheiten hatten, haben wir wieder dabei. Und dass das dann vielleicht diesen psychologischen Faktor, dass der da zu tragen kommt. Und dann hoffe ich einfach, dass das, ja, dass man, also dass das Motivation auch genug ist, dass man die Chance hat, den Bayern zumindest auf den Sack zu gehen. Ob es dann am Ende reicht, lassen wir dahingestellt sein. Aber also der Kevin bei uns sagt immer so schön, wir wollen keine Eintagsfliege sein. Also jetzt eine gute Saison und dann tschüss. Und dass man das, also diese Position entweder halt den zweiten Platz wirklich nochmal untermauert und zeigt, okay, so, wir sind hier und wenn es dieses Jahr nicht reicht, passt mal auf, wir sind im nächsten noch da. Und dafür ist es jetzt, finde ich persönlich, einfach auch wichtig, dass man zeigt, wir nehmen jeden Gegner ernst und wollen jeden Gegner schlagen, der jetzt noch kommt in den letzten 5 Spielen.
Okay. Ich bin persönlich sehr, sehr gespannt, wie es am Sonntagabend ausgehen wird. Ich lasse dich aber jetzt nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp genannt hast.
Ich mag das nicht gerne, aber ich...
Egal.
Ich hoffe, also ich glaube nicht, dass wir ohne Gegentor auskommen. Ich glaube, ihr werdet mindestens 1 Tor schießen. Deswegen hoffe ich auf ein 2-1 für Leverkusen. Sonst fahre ich dann nämlich umsonst dann immer Ostersonntag und dann ist das eine sehr lange Rückfahrt.
Das harte Los eines Auswärtsfans.
Richtig.
Ich wäre mit einem Unentschieden sehr zufrieden und würde auf ein 1-1 gehen. Liebe HörerInnen, viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Dir, Lara, ganz, ganz viel Spaß im Stadion. Viel Spaß
Danke
in Hamburg.
Sehr.
Hab ein schönes Auswärtsspiel. Nimm nur einen Punkt mit, das reicht mir dann schon. Das NDS zum Spiel kommt von Yannick, wieder mit Lara. Mhm. Das nächste VDS mit mir gibt es dann im Mai zum Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das super nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast, Lara. Die letzten Worte in der Sendung gehören wie immer dir. Bitteschön.
Ich freue mich einfach, also erstmal danke, dass ich hier sein konnte. Hat mich riesig gefreut, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe einfach, dass wir alle ein gutes Spiel haben. Feiert schön Ostern, wenn ihr es feiert und hoffentlich ein bisschen Sonne, wenn wir dann in Hamburg im Stadion sind, schönen Sonnenuntergang und dann gucken wir mal, was das wird am Sonntag. Ich freue mich auf jeden Fall.
Tja, dann tschüss.
Tschüss.